Wir haben gestern, um uns so ein bisschen wieder auf die Spur zu bringen, haben wir eben gesagt, dass wir zuletzt diesen kosmischen Kampf beschrieben bekommen haben, ab Kapitel 12, wo er uns einfach nochmal dargelegt worden ist, was passiert da eigentlich, nämlich dass diese falsche Trinität des Drachen oder des Tieres, der Schlange, diese vier Beschreibungen des Teufels sozusagen, dass der Teufel mit diesen beiden Tieren, seiner rechten und linken Hand, könnte man sagen, dem Antichristen und dem falschen Heiligen Geist, wobei immer, wenn ich Antichrist sage, das ist eigentlich falsch, ist eigentlich nicht gut, weil man dann immer denkt, das ist eine Person. Es ist hier ein Bild, das verwendet wird, aber für eine antichristliche Realität, die sich in Personen festmachen kann, aber auch in Systemen manifestieren kann. Das ist nicht unbedingt nur eine Person, auf die wir warten oder die in dieser Weltgeschichte immer wieder eine Rolle spielt. Also diese antichristliche Macht und dann diese Propagandamacht, diese religiöse, ideologische Macht, die im zweiten Tier dargestellt ist. Also diese falsche Dreifaltigkeit, die gegen Gott kämpft und zu der dann auch eine Gefolgschaft gehört, nämlich die Menschen dieser Welt, die unter dieser Macht stehen, werden bezeichnet als Babylon. Das ist eine Stadt, die sozusagen das Gegenstück zu Jerusalem ist. Oder sie wird als Hure beschrieben, als Gegenstück zur Braut Christi. Das heißt, das sind die, guten Morgen Tamara, das sind die ist die Gefolgschaft, das ist die Menschheit, die unter der Herrschaft dieser falschen Trinität steht, dieser falschen Dreifaltigkeit. Und die haben wir gestern Abend beschrieben gesehen. In Kapitel 17 wird sie beschrieben, eingeführt, und in Kapitel 18 wird sie dann schon zerstört, weil wir haben gesehen, dass das Ganze jetzt aus den letzten sieben Zorneschalen herauskommt. Gott richtet endgültig, haben wir gesehen. Dafür stehen diese Zorneschalen, diese Plagen, die wir beschrieben bekommen haben in Kapitel 15. Na, 15 und 16 ist das. Kapitel 16 waren diese Zorneschalen. Da wird einfach gesagt, jetzt richtet Gott endgültig, und wir sehen dann das Gericht, das von unten nach oben hin arbeitet und die Feinde einen nach dem anderen sozusagen überwindet. Und das erste ist eben diese falsche Braut oder diese falsche Stadt, Babylon. Und das nächste wird dann das eine Tier sein, das nächste Tier und dann der Drache und nachher dann der Tod. Also ein Feind nach dem nächsten wird jetzt überwunden und besiegt. Deshalb sind wir hier jetzt auch in diesem Abschnitt unterwegs, dem dritten großen Abschnitt der Offenbarung, der ab Kapitel 17 sozusagen eingeführt worden ist, mit dieser nächsten Vision über Christus. Ja, wir werden hier sehen, Christus als kommenden Herrn und Triumphator sind in einem der, in dem vierten von, im dritten von vier großen Teilen der Offenbarung jetzt unterwegs. Christus, nachdem er uns vorgestellt worden ist als Herr seiner Gemeinde, als Herr der Geschichte, ist er jetzt der wiederkommende Herr und der siegreiche Herr. Da sind wir jetzt drin und haben gestern Abend uns zunächst einmal diese falsche Stadt angeschaut, Babylon. Und vielleicht können wir da noch ein paar Augenblicke verweilen, wenn das noch auch ein Bedürfnis ist. Vielleicht gibt es da noch Fragen dazu. Zu Babel, zu Babylon. Ihr habt, denke ich, sicher über die Jahre eures Christseins immer wieder mal auch von dem gehört und auch manche Zuordnungen gehört. Was ist jetzt die Hure Babels? Kann man das auf eine Institution festnageln? Was ist das? Und ich würde sagen, es lässt sich über die Geschichte hinweg immer wieder mal konkret zuordnen, aber meint letztendlich Realitäten, die sich von Anfang an bis heute durchziehen. Vielleicht lesen wir gerade mal so ein paar Verse aus dem Kapitel 17, wo wir sehen, dass es offenbar auch auf eine gewisse Zeit auch mal konkret zugeordnet worden ist. Nämlich Kapitel 17, ab Vers 9. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Es sind die sieben Könige. Es ist ja interessant. Ja, die Frau sitzt oder residiert sozusagen auf 7 Bergen und bei den 7 Königen. Die 7 Berge, die lassen sich relativ einfach einer Stadt zuordnen. Das ist Rom. Ja, wer Rom kennt, der weiß, dass es diese 7 Hügel gibt, auf denen Rom erbaut ist. Das heißt, hier wird eine Definition gegeben, dass das Tier, zu dem die Stadt, zu dem Babylon gehört, mit dem sich Babylon verbindet, sagen Rom ist. Und diese Frau, diese Babel, diese Hure macht sich fest an dem Staatensystem Rom. Ja, weil wir sehen, dass sich die Frau verbindet mit dem Tier oder mit dem Teufel eigentlich. Und diese teuflische Macht verbindet sich für die Leser der Offenbarung konkret damals mit dem, was sie in Rom erleben. Die 7 Könige, da wird immer wieder diskutiert, welche das sein können. 5 sind gefallen, Vers 10. Einer ist da und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Manche Ausleger sagen, dass das eigentlich die römischen Kaiser gewesen sein können. Von Augustus anfangend, wo Jesus ja geboren ist, unter Augustus, 5 Kaiser. Der letzte war der Nero. Dann kommt ein nächster, nachdem Nero gestorben ist. Und nachher dann kommt dieser Nero wieder, der 7., der dann der 8. wird. Das ist hier also eine Beschreibung, die könnte man auf die römischen Kaiser beziehen. Aber auf jeden Fall wissen wir uns hier nach Rom geführt im Zusammenhang mit Babel. Das entspricht auch dem, dass wir das anderswo im Neuen Testament auch finden, dass Rom als Babel bezeichnet wird. Also das ist mal auf jeden Fall eine biblische Zuordnung. Rom. Rom jetzt aber in dem Sinne als Machtzentrum der damaligen Welt. Ein Machtzentrum, das Gott ähnliche Züge angenommen hat, das Anbetung gefordert hat, wo der Kaiser in Rom sozusagen Christus ersetzt hat. Und das Ganze verbindet sich aus meiner Interpretation eben auch mit dem, wofür Babel steht, nämlich die Macht des Geldes. Und so verbindet sich das hier mit Rom. Aber das ist nicht nur auf Rom zu reduzieren, weil dieses System ist eine Realität, die sich durchzieht bis zum Ende der Endzeit sozusagen und immer wieder manifestiert wird. Ja, also da sind wir bei diesem Phänomen Babel, die falsche Braut, die falsche Zugehörigkeit. Und letztendlich sagt uns die Offenbarung in diesem Dualismus, in dem sie arbeitet, in dem wir auch die Bibel immer wieder finden, entweder oder. Entweder als Mensch gehöre ich in den Bund mit Christus. Wenn ich nicht im Bund mit Christus bin, bin ich im Bund mit diesen falschen Kräften, die diese Welt bestimmen. Neutralen Grund gibt es nicht. Neutralen Grund gibt es nicht. Und von daher haben wir gestern Abend so ein bisschen versucht, dieses System Babel zu fassen, zu beschreiben. Und unser Auftrag ist, dass wir uns in dem frei halten, reinhalten. Reinhalten von der Verunreinigung dieser Stadt. Aber dann eben wird sie auch in Kapitel 18 schon wieder untergehen, und zwar durch die Hand von dem Tier selbst. Das heißt, das Böse zerstört sich selbst. Das ist schon ein erstes Gericht. Gott richtet, sein erster Sieg liegt darin, dass er dafür sorgt, dass dieses falsche System dieser Welt, das auf falschen Mammon, als auf falschen Reichtum, als auf falschen Wohlstand aufbaut, dass dieses System fällt, und es fällt durch die Hand des mächtigen Antichristen oder des Tieres, des ersten Tieres. Das ist schon Gericht. Gott sorgt dafür, dass das Böse sich selbst zerstört, ihr Lieben. Das ist schon Gericht in vieler Hinsicht. Dass die Welt sich selbst kaputt macht, hat schon auch Gerichtsdimensionen. Gott sorgt dafür, dass das Böse sich selbst zerstört. Ja, und dann kommen wir jetzt heute Morgen mit Kapitel 19 in den nächsten Sieg, wie wir ihn benannt haben hier. Es ist so ein Triumph nach dem nächsten jetzt. Ein Gericht oder ein Triumph nach dem nächsten? Ich habe so ein wunderbares Wort aus dem 1. Korinther im Ohr. 1. Korinther 15. Und dann möchte ich uns gerade mal lesen. Genau, 1. Korinther 15, ab Vers 24. Oder ich lese ein bisschen früher, dass wir einen Kontext haben, ab Vers 20. 1. Korinther 15, ab Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstlinge Christus, oder als Erstling Christus danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören, da habt ihr schon drin, wenn er kommen wird, ja, werden auch wir, die wir Christus angehören, auferstehen, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legte. Zitat Psalm 110, ein messianischer Psalm. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Was wir hier in Offenbarung ab Kapitel 18, 19 jetzt haben, ist eigentlich eine bildhafte Bestätigung und Beschreibung dessen, was wir hier gerade gelesen haben, dass mit der Auferstehung Christi, mit der Wiederkunft Christi sozusagen ein Feind nach dem nächsten besiegt wird und der letzte Feind wird der Tod sein. Und so sehen wir das hier in der Offenbarung, dass tatsächlich jetzt, nachdem Babel gefallen ist, dann auch das Tier fallen wird, also diese Dreifaltigkeit, diese falsche Dreieinigkeit fallen wird und nachher dann der letzte Feind ist der Tod, der auch stirbt. Finde ich phänomenal, dass der Tod sterben kann. Ja, aber hier so der zweite Triumph, den wir hier so beschrieben haben, als das ist so ein Zwischenblick wieder auf die Gemeinde, Kapitel 19, haben wir gestern Abend schon gesehen, wir lesen es aber jetzt mal. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat. Und hat das Blut seiner Knechte gerecht, die ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Ihr Lieben, das ist jetzt ein Wahnsinnsanbetungschor hier. Da rockt es. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Das erinnert so ein bisschen an die Szene, wenn Cäsar zurückkam auf seinem weißen Pferd und sein Sieg besungen worden ist. Aber das hier ist nochmal viel, viel lauter, viel mächtiger, viel herrlicher, weil Christus gewonnen hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ihr Lieben, hier wird, was wird gefeiert hier? Das Gegenstück, das Original eigentlich, die wahre Braut. Das sind wir, die wir zu Christus gehören, die sich reingehalten haben, die durch Christus rein sind, ein weißes Leinen tragen, in weiß gekleidet. Wunderschön, wie hier jetzt das Wahre gefeiert wird, der wahre Christus mit seiner wahren Braut. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Seine nächste Seligpreisung. Und er sprach zu mir, diese sind wahrhaftig Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, um ihn anzubeten, dieser Engel, weil der Johannes, der war so glücklich, der war so selig, dass er sich gerade ein bisschen vertut, denn er will jetzt den Engel anbeten. der ihm das gerade mitteilt. Und der Engel sagt sofort, langsam, langsam. Und er sprach zu mir, tu es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das finde ich so spannend, weil Johannes, der ist so mitgenommen, dass er gerade nicht mal ein bisschen durcheinander ist, wen er jetzt hier anbeten soll. Und er betet, er will den Engel anbeten und der aber weiß es, schön weiterzuleiten und sagt, nee, mich betest du nicht an. Du betest schon den an, den es gebührt. Und das ist Gott selbst. Sehr schön. Das ist der zweite Sieg, wie wir ihn benannt haben hier, nämlich die endgültige Annahme der Braut. Wir sind angekommen. Die Kirche ist am Ziel. Der Glaube ist am Ziel. Die Braut ist am Ziel. Die Hochzeit ist gekommen. Das Reich ist eingeführt. Ihr Lieben, hier wird schon jetzt final besungen, dass der Sieg da ist. Das Ende ist da. Halleluja, auf das haben wir hingewartet. Das Ziel unseres Glaubens wurde erreicht. Und dann lesen wir über den nächsten Sieg oder die nächste Szene, und zwar ab Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Ein weißes Pferd, das hatten wir schon mal bei den vier apokalyptischen Reitern. Das erste Pferd war dort auch weiß. Da hat es allgemein bedeutet Eroberer, kriegerische Eroberer, weil das weiße Pferd ist das Symbol für einen König, der siegreich zurückkommt und dann von seinem Volk besungen wird. Aber ihr Lieben, wir brauchen hier nicht lange lesen, um zu wissen, wer auf diesem weißen Pferd sitzt. Wen dieses Pferd sieht, welcher siegreiche Eroberer ist das? Das ist Christus. Das sind jetzt lauter Beschreibungen, die gar keinen Zweifel lassen, wer hier kommt. Das ist unser Herr, unser Jesus. Und der darauf saß, hieß eben treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das hatten wir schon mal in der Offenbarung Kapitel 1. Und aus seinem Haupt sind viele Kronen und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war und sein Name ist Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Plötzlich sind wir nicht mehr eine Braut in weißem Leinen, sondern plötzlich wird dieses weiße Leinen von seinen Mitsoldaten getragen. Ganz spannend. Wir sind seine Herde, wir sind sein Heer, seine Armee. Ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Hatten wir auch schon mal. Eindeutig Christus. Das ist sein Wort, das Wort seiner Wahrheit. Das ist das, was er redet. Und mit dem, was er redet, tut er was? Dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Hatten wir auch schon mal diesen Hirten, der mit eisernem Stabe regieren wird. Kapitel 12. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Boah, majestätisch. Alles zieht auf zum letzten Kampf. Und hier kommt jetzt Christus. Man kann eigentlich nur erbeben vor dem, was man da sieht. Das ist die ultimative Kraft und Autorität, die da kommt. Und er wird natürlich beschrieben als Christus, der in Gerechtigkeit herrscht, der das Wort Gottes ist, der Reinheit schafft und viele schöne Dinge. Aber eine Sache wird ihm eben auch zugeordnet. Er ist der Richter. Er richtet. Sein Gewand ist mit Blut getränkt. Das heißt, es ist ein Vorzeichen auf das, dass er jetzt seine Feinde sozusagen besiegen wird. Und das wird nachher bestätigt eben von dieser Gerichtsszene dann. Er tritt die Kelter, Vers 15, voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, lässt uns erinnern an das, was wir schon gesehen haben, gestern nämlich auch bei diesen sieben Plagen, wo auch schon diese Kelter beschrieben worden ist, vom Zorn Gottes. Hier kommt Christus, der Richter. Er wird die richten, die gegen ihn kämpfen. Also wer sich wagt, diesem Richter entgegenzugehen, sich mit dem anzulegen, der wird jetzt sein gerechtes Gericht empfangen. Das wird hiermit beschrieben, weil hiermit hast du es mit der ultimativen Autorität zu tun. König aller Könige, Herr aller Herren. Und wir hören, wie Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat Jesus immer schon gesagt. Das ist nichts Neues, ihr Lieben. Das erinnert uns an das, was Jesus damals schon gesagt hat. Mir ist gegeben. Und es war ihm damals schon gegeben. Wir haben einen herrschenden Christus, der ist König aller Könige, Herr aller Herren, und er wird hier, am Ende wird er einen finalen Sieg davontragen und klare, endgültige Verhältnisse schaffen. Okay, der eine Feldherr ist aufgezogen, jetzt kommt dann die Gegenmacht und zieht in den Kampf. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt und versammelt euch zum großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Herr. Da zieht doch tatsächlich jetzt der Teufel, diese falsche Trinität, gegen Christus in den Kampf. Und er versammelt alle Mächtigen der Erde. Er versammelt die Welt zu einem letzten Kampf gegen den auf dem Pferd. Und das wird hier nur gesagt, Vers 19, dass das Tier kommt. Aber es wird von keinem Kampf beschrieben. Es kommt nicht einmal zum Kampf. Weil der Kampf ist schon geführt worden, ihr Lieben. Der muss gar nicht mehr kämpfen. Der Kampf ist ja schon lange geführt worden. Spätestens am Kreuz und in der Auferstehung hat der Feind schon ausgespielt gehabt. Deshalb wird das Tier sofort ergriffen. Ohne Kampf, keine Kampfhandlung. Vers 20, und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welches er die vorführte oder verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte, und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, der aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferde saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Das ist natürlich eine ganz, ganz makabre Erklärung. Aber ihr Lieben, das ist eigentlich etwas, was man kannte aus Krieg, von Kriegsszenarien auf dem Kriegsfeld. War das so, dass die Vögel sich von den Leichen ernährt haben? Das ist makaber, aber es ist real. Hier werden reale Erfahrungen aus der Kriegswelt sozusagen beschwört oder verwendet für diese Szene, um diesen Kampf zu beschreiben. Und es wird klar gemacht, wessen Leichen die Vögel zu fressen haben. Nicht die Leichen derer, die zu Christus gehören, sondern die Leichen derer, die sich von den beiden Tieren sozusagen anführen lassen. Und so makaber es ist, so wird es hier eben verwendet. Und dann ziehen sie in den Kampf, und es wird kein Kampf stattfinden, der wird gar nicht beschrieben. Ohne Kampfhandlung werden die beiden Tiere einfach so ergriffen. Und bei lebendigem Leibe eben in diesen feurigen Pfuhl geworfen und alle anderen werden erschlagen. Das heißt, du hast hier den nächsten Sieg. Nachdem Babel schon besiegt worden ist. Nachdem Babel gefallen ist schon, fallen jetzt die beiden Tiere. Einen Feind nach dem nächsten. Das haben wir in 1. Korinther 15 gelesen. Präsentiert Christus sozusagen seinem Gott, seinem Herrn. Und er überwindet einen Feind nach dem nächsten. Und dann geht das Ganze nahtlos weiter. Und wir kommen aber jetzt in ein Kapitel, das wahrscheinlich zu den umstrittensten Kapiteln der ganzen Bibel gehört. Und ich nehme an, dass die meisten von euch da sehr entspannt sind, weil ihr das vielleicht gar nicht so als euer Thema bis jetzt entdeckt habt, dann freut mich das sehr. aber ich werde euch vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Aber wir lesen das mal, Kapitel 20, es geht um das tausendjährige Reich. Es geht hier einfach in dieser Beschreibung der letzten Kämpfe und Triumphe einfach weiter. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan. Also vier Zuordnungen, die ganz deutlich machen sollen, mit wem wir es zu tun haben. Nachdem jetzt Babel gefallen ist, die beiden Tiere gefallen sind, geht es jetzt dem Teufel an den Kragen. Jetzt ist der Teufel dran, der Urheber des Bösen. Der Drache, die alte Schlange, der Teufel, der Satan. Also besser kann man es, deutlicher kann man ihn nicht beschreiben. Um ihn geht es, keine Zweifel. Ja, und es kommt eben ein starker Engel vom Himmel, der fesselt jetzt den Teufel für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würde die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Also hier wird die Kirche beschrieben, die für ihr Zeugnis gelitten hat, aber eben treu geblieben ist, zu Jesus gehört. Die wird jetzt hier beschrieben als Mitregenten von Christus in diesen 1000 Jahren. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir setzten das noch fort bis zum Ende, dann bis zum letzten Feind. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinem Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Gericht. Endgericht mündet alles bei diesem Thron, von dem wir durchaus auch wissen, dass es dieses Endgericht geben wird. Aber bevor wir ganz ans Ende kommen, ist eben dieses Kapitel dazwischen, Kapitel 20, widmet sich jetzt dem endgültigen Untergang Satans, nachdem die beiden Tiere schon besiegt worden sind, bevor der Tod nachher auch besiegt werden wird. Was hat es mit diesem Sieg über Satan auf sich? Was hat es mit diesem tausendjährigen Reich oder diesen 1000 Jahren auf sich, die da beschrieben sind? Da möchte ich noch so ein bisschen mit euch verbringen über diesem Kapitel. Zunächst einmal, was offensichtlich ist, der Teufel wird besiegt, nachdem er gebunden worden ist. Er wird gebunden und wird dann endgültig besiegt. Das ist das eine. Der Teufelspiel hat ausgespielt. Der Sieger ist klar. Christus ist Sieger. Er wird herrschen anstelle des Teufels. Das ist doch mal wunderbar. Wir werden mitherrschen. Oder wir herrschen mit in dieser Szene. Die Kirche herrscht mit Christus. Das ist doch großes Kino. Das ist doch wunderbar. Die Frage ist jetzt nur, wie ordnet man das zu zeitlich? Ist das jetzt etwas, was in der Zukunft noch zu erwarten ist? Und wie legt man das aus? Wie legt man die 1000 Jahre aus? Sind die 1000 Jahre jetzt echte 1000 Jahre oder sind das symbolische Jahre? Das ist die Frage. Und nachdem, wie wir bis jetzt die Offenbarung gelesen haben, wie würde man das lesen? Wie würde man das verstehen? Das würde ja bedeuten, weil die Frage macht sich jetzt, ich möchte euch das kurz präsentieren, welche Optionen es da gibt. Die Frage ist letztendlich die Wiederkunft Christi, auf das ja die ganze Offenbarung hingeht, von der wir immer wieder hören, er wird wiederkommen. Ja, mit seinem Wiederkommen verbindet sich das Ende, verbindet sich das Gericht und so weiter. Und hier wird jetzt nicht unbedingt von einer Wiederkunft so berichtet. Die Frage ist jetzt, die Wiederkunft Christi, auf die ja alles hinwartet, auch die ganze Offenbarung bis jetzt hingearbeitet hat, in welchem Verhältnis steht die zu diesen 1000 Jahren? Wie immer du die 1000 Jahre liest, symbolisch oder echt, in Echtzeit, wo platzierst du die Wiederkunft Jesu? Und da hat sich herausgegeben, dass es verschiedene Positionen gibt. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, das irgendwo aufzuschreiben. Müsst ihr selber tun. Es gibt den Prämillennialismus, es gibt den Postmillennialismus und den Amillennialismus. Millennialismus steht immer für die Lehre vom 1000-jährigen Reich. Ja, da sind wir bei Kapitel 20 hier. Offenbarung 20, übrigens das einzige Kapitel in der ganzen Heiligen Schrift, wo von diesen 1000 Jahren die Rede ist. Und das Wort tausendjähriges Reich gibt es gar nicht in der Bibel. Es gibt nur dieses Kapitel mit dieser Bezeichnung 1000 Jahre. Aber das heißt Millennium, das ist das Wort für 1000 Jahre. So, und jetzt sagt man Prämillennialismus. Das ist die erste Position, die ich euch beschreiben möchte. Und das heißt, dass es vorher, das heißt, Christus kommt vor diesen 1000 Jahren wieder. Das heißt, dass es nach der Wiederkunft Christi offenbar nochmal einen Zeitraum gibt, ob der jetzt, das ist bei Prämillennialisten unterschiedlich definiert, das kann eine Symbolzahl sein für eine lange Zeit oder manche glauben, es seien wirklich 1000 Jahre, aber man glaubt daran, dass tatsächlich dann, nachdem Jesus wiedergekommen war, die Christen noch einmal mit Christus auf dieser Erde real herrschen werden. Es ist also ein goldenes Zeitalter, das sich nach der Wiederkunft Jesu eröffnet. Ein goldenes Zeitalter nach der Wiederkunft Christi hier auf der Erde. Also noch keine neue Erde, kein neuer Himmel, noch keine abschließende Realität, sondern eine Übergangsphase von 1000 Jahren Friedensreich. Ein goldenes Zeitalter, weil die antichristliche Macht ist tot, der falsche Heilige Geist ist tot, ist weg, es bleibt nur noch der Teufel und der ist gebunden. Also da kann Christus mit den Seinen herrschen. Das müsst ihr euch vorstellen, was das bedeutet, wenn Jesus noch einmal mit seiner Kirche auf dieser Erde herrschen kann und tun kann, was er will. Goldenes Zeitalter auf der Erde, Himmel auf Erden, wäre das in einer gefallenen Schöpfung allerdings. Das ist Prämillennialismus. Man glaubt also, dass Christus wiederkommt, bevor das 1000-jährige Reich hier auf Erden passiert, wie immer das passiert. Wer jetzt noch einen Begriff zuordnen möchte, der kann sich dazu schreiben, dass ein Teil, eine ganz besondere Schule des Prämillennialismus ist der sogenannte Dispensationalismus. Ganz furchtbares Wort. Aber der Dispensationalismus, der teilt die Bibel und die Heilsgeschichte in genau 7 Dispensionen ein. und weiß ganz genau, in welcher Dispension wir uns jetzt befinden. Und der Dispensationalismus ist eigentlich die Schule, die Denkschule, die uns ganz genau sagen kann, wann, was, wie passiert. Das sind die, die es genau wissen. Ich gehöre nicht zu denen, weil ich es nicht weiß. Aber die glauben das. Das heißt aber, die packen die gesamte Schrift, die ganze Bibel in ein gewisses System und packen dann ganz viele alttestamentliche Prophetenworte da hinein, in dieses Kapitel 20. Und das ist ein System, wehe, du gleitest da ein bisschen rechts und links raus, dann hast du ein Riesenproblem. Du musst im System drin bleiben. Und als Zuordnung, wer eine Scofield-Bibel hat, die Scofield-Bibel folgt dieser Grundordnung. Und alle Verweise in der Scofield-Bibel sind nach diesem System geordnet. Ich bin mit dem groß geworden, viele von euch vielleicht auch vertraut mit dem. Das ist der sogenannte Dispensationalismus, der noch eine besondere Ausformung vom Prämillennialismus ist. Und der sorgt dafür, dass Leute oft sehr, sehr durcheinander sind, weil da weiß ich nicht, dann gibt es eine erste Entrückung, zweite Entrückung und Christen kommen nicht mehr in die Trübsal. Und also das ist, da musst du ganz genau wissen, wie was ist. Und da kommst du fast nur durcheinander. Und sie lesen das Ganze sehr wortwörtlich. Sie lesen auch die Offenbarung sehr wortwörtlich. Also Prämillennialismus glaubt an ein goldenes Zeitalter, Friedensreich mit Christus und den Seinen auf dieser Welt, nachdem Jesus wiedergekommen ist. Das andere ist der Postmillennialismus. Der glaubt eben, dass Christus nach dem tausendjährigen Reich wiederkommt. Sprich, die sagen, das tausendjährige Reich bezeichnet eine Phase, und die ist für den Postmillennialisten eine symbolische Phase, eigentlich die Phase der Kirche. Und Christus kommt wieder, nachdem er das goldene Zeitalter eingeführt hat. Und sie gehen davon aus, dass das hier etwas beschreibt, wo man wirklich positive Entwicklungen sehen wird in dieser Welt. Das heißt, dass der christliche Glaube diese Welt zu einem Großteil massiv prägen wird und dass ein Großteil der Weltbevölkerung zur Wiederkunft Christi Christen sein wird. Das ist die Sicht der Postmillennialisten. Okay, also ein sehr positives Zukunftsbild. Obwohl es eine leidende Kirche ist, wie die Offenbarung beschreibt, ist sie eine siegreiche Kirche und am Ende wird auf jeden Fall für einen langen Zeitraum der Sieg der Kirche weit, weit dominieren. Das heißt also, wenn Christus wiederkommt, trifft er keine furchtbaren Zustände an. Er kommt in ein goldenes Zeitalter dieser Welt hinein. Das sind dann Theologen und Christen, die mit großer Zuversicht und mit großen Hoffnungen und Erwartungen eben in diese Welt hineinwirken, Gesellschaften transformieren wollen und überzeugt sind, dass Mission dazu beiträgt, dass die Welt ein besserer Ort wird. Massiv besserer Ort wird. Dass Mission extrem erfolgreich sein wird. Das ist der Postmillennialismus, der sagt eben, Christus kommt nach dem tausendjährigen Reich wieder. Und die würden sagen, diese tausend Jahre sind eher symbolisch zu verstehen. Das ist die Zeit der Kirche. Und dann hast du eine dritte Schule, und die würden sich Amillennialismus nennen, die einfach sagen, wir gehen nicht, A heißt negativ, gibt es nicht. Die sagen, in dem Sinne einen eigenen Zeitraum an sich sehen sie in dem Ganzen nicht. Die Wiederkunft Christi ist weder vorher noch nachher, sondern mit der Wiederkunft Christi erfüllen sich alle Hoffnungen und alle Gerichte und alle Erneuerungen. Also das große Ziel bleibt die Wiederkunft Christi und um das herum wird alles geschehen. Aber sie teilen ihre Meinung mit den Postmillennialisten in der Hinsicht, dass sie sagen, dass das tausendjährige Reich bezieht sich auf die Zeit der Gemeinde. Allerdings nicht in der gleichen Sicht, wie das die Postmillennialisten sagen. Die sagen, das ist alles sehr erfolgreich. Die sagen jetzt, nein, dieses Kapitel hier beschreibt, wie am Ende noch einmal auch in der Zeit der Gemeinde, also grundsätzlich sind die tausend Jahre die Phase des Teufels, der gebunden ist. Und sie sagen, ja, von der Auferstehung aus ist der Teufel eigentlich geistlich gebunden. Wir haben den Sieg als Kirche, als Gemeinde. Gebunden wozu? Das ist die Frage, gebunden wozu? Er wirkt ja immer noch. Der Teufel ist ja aktiv. Aber er ist gebunden im Blick auf das, was er hier am Ende von Kapitel 20 noch tun darf. Was tut er? Er versammelt die ganze Erde und gewinnt die ganzen Völker für sich zu einem letzten finalen Kampf. Er verführt die ganze Menschheit, dieses Toben, was am Ende hier beschrieben wird, wo er freigelassen wird. Das ist eine Aktion, wo der Teufel nochmal die Möglichkeit kriegt, die ganze Welt massivst gegen die Kirche und gegen Christus aufzuwiegeln. Und die Amillennialisten sagen, das darf er zum Großteil der Kirchenzeit nicht tun. Ja, er wirkt, aber er hat nicht diese flächendeckende Kraft, wie er sie am Ende nochmal kriegt. Und am Ende, kurz vor seinem großen Finale, wird er noch einmal freigelassen werden. Das heißt, kurz vor der Wiederkunft Christi wird es umso schlimmer. Wird es umso schlimmer. Die ganze Welt wird mobilisiert, wird verführt werden. Und für die Christen bleibt kein Raum mehr zu atmen. Und dann kommt Christus wieder. Das ist die Sicht der Amillennialisten, die ich aus aktueller Sicht eher teile. Wo ich eher daheim bin. Ich bin dann sonst eher noch bei den Prämillennialisten. Ich bin so vielleicht eher dazwischen drin. Aber ich lese das Ganze eher symbolisch. Ich lese diese 1000 Jahre auch eher auf die Zeit der Gemeinde. Ich sehe auch diese Auferstehung, diese erste Auferstehung und dieses Mitregieren der Christen sehe ich persönlich nicht als ein Mitregieren hier auf Erden, im Sinne von, wir werden mal irgendwann hier mit Christus herrschen, leibhaftig, sondern das ist ein geistliches Mitregieren, das gilt jetzt schon für uns als Christen. Wir haben Anteil an seiner Autorität. Wir haben Anteil an seiner Herrschaft über dem Bösen. Und auch wenn zwischendurch mal der Böse uns hier und da was antun kann, auch wir eine leidende Kirche sind, im Leiden herrschen wir. Wir sind Löwe, obwohl wir leidende Lämmer sind. Und deshalb lese ich das Ganze auf die Zeit der Gemeinde hin. Und am Ende wird der Teufel nochmal freigelassen werden. Und von daher glaube ich nicht daran, dass es alles zum Besseren wird. Ich habe keine positive Erwartungssicht für die Zukunft. Ich teile diesen Optimismus nicht. Ich bin zwar vom Wesen her ein sehr optimistischer Mensch. Ihr kennt meine optimistischen Zeitangaben inzwischen. Aber in meiner Theologie, was das angeht, teile ich nicht diesen Optimismus, dass wir als christliche Kirche diese Welt nochmal massiv und flächendeckend zum Positiven verändern werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass am Ende sogar wir die Endzeit vielleicht daran erkennen, den Augenblick, dass es jetzt kurz bevorsteht, dass Jesus kommt, in dem wir umso massiver leiden werden. Und sich Menschen gegen uns wenden werden, wo wir gar nicht wissen, warum. Wo für den Glauben kein Raum mehr bleibt. Das ist dieser letzte Kampf, wo der Teufel nochmal rausgelassen wird. So, jetzt müsste man natürlich für sich das mal, ihr habt zumindest mal gehört, was es gibt. Prä-, Post-, Amillennialismus. Das muss man erstmal verdauen, mal zuordnen. Und wenn man dann mal anfängt, das jetzt für sich selbst zu sortieren und zu überlegen, welche Argumente sprechen für was, da wäre jetzt Raum für viel Diskussion. Das leisten sich christliche Ausleger seit vielen, vielen Jahren. Da gibt's natürlich viele, viele Argumente hin und her. Aber man muss sich entscheiden. Und man muss sich entscheiden, ob man das Ganze hier ab Kapitel 20 plötzlich nur chronologisch liest. Und ob man plötzlich beginnt, die Offenbarung anders zu lesen als bisher. Und von daher habe ich kein Problem damit, dass ich Kapitel 20 zum Beispiel auch chronologisch vor Kapitel 19 setze. Also, dass ich auch merke, ich habe alle Freiheiten, die Chronologien zwischen den Kapiteln auch zu vertauschen, weil das die Offenbarung die ganze Zeit tut. Die Offenbarung will uns keinen chronologischen Weg führen. Sie zeigt uns die gleichen Realitäten immer von neuen Perspektiven. Ich habe kein Problem damit, das so zu sehen. Interessant war die Verbindung hier von den beiden Auferstehungen und den beiden Todesformen. Ja? Es gibt ja zwei Auferstehungen, werden beschrieben im Kapitel 20, und es gibt zwei Arten von Tod. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist vorhin, aber das ist spannend. Und bei dem ersten ist es die erste Auferstehung in Vers 5. Dies ist die erste Auferstehung. Und das wird gesagt, nachdem man beschrieben hat, dass die Märtyrer, die leidende Kirche sozusagen, an Christus teilhaben kann, weil sie lebendig wurden. Da wurde also die Auferweckung der christlichen Kirche beschrieben. Die Frage ist das jetzt eine leibhaftige Auferweckung oder eine geistliche? Und ich würde diese Auferweckung würde ich verstehen als eine geistliche Auferweckung im Sinne von wir herrschen geistlich mit Christus. Und die zweite Auferstehung nachher würde ich als eine leibhaftige Auferstehung verstehen. Das ist die, wo wir wissen, wir werden am Ende auch leibhaftig wieder auferweckt werden mit Christus. Aber das ist dann das Finale. Das ist nicht, um auf dieser Welt zu herrschen. Ja? Ja? Ja?
Also es wird in jedem Fall eine geistige Auferstehung sein. Es gibt, also für mich gibt es diese körperliche nicht mehr. Ich werde in einer anderen Form, also das hier wird es nicht mehr in diesem Bereich geben.
Vergiss mal die Offenbarung, aber wenn du den Rest des Neuen Testament liest, dann wirst du um die ganz klare Bekenntnis zu einer leiblichen, körperlichen Auferweckung nicht herumkommen. 1. Korinther 15, das ist das Kapitel dafür. Ob du es willst oder nicht. Es wird dich körperlich geben im Himmel, oder nicht im Himmel, sondern im neuen Kosmos, in der neuen Welt. Wird es dich körperlich geben?
Also ich hab das wirklich echt an dieser Sache festgemacht, ne? Als Nikodemus ihn ja fragt und sagt, hier, wie wird das sein? Und Jesus sagt, ich sage dir, ne? du musst von Neuem geboren werden.
Habe ich ja gerade gesagt, ja? Das ist die erste Auferweckung, von der ich gerade gesprochen habe. Die Offenbarung 20 spricht von zwei Auferstehungen. Und die erste Auferstehung ist, dass geistlich mit Christus von Neuem geboren werden. Das ist eine geistliche Erneuerung. Ich bin ein neuer Mensch. Das ist die geistliche Erneuerung, genau was du zitierst. Das ist genau das Richtige zur ersten Auferstehung. Aber dann beschreibt uns die Offenbarung das, was wir anderswo auch beschrieben bekommen, dass wir am Ende alle auferstehen werden, wir werden alle gerichtet werden. Und Christen wie Nicht-Christen werden am Ende auferstehen, die einen zum Leben, die anderen zum Sterben.
In demselben Körper, in dem ich jetzt
bin? Wie das ist, das ist ähnlich zu vergleichen mit dem Auferstehungsleib Jesu. Der ist ja auch getötet worden, ist wieder zum Leben auferweckt worden. Inwieweit man den dann erkannt hat oder nicht, inwieweit der dir ähnelt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass du eine Identität hast von Ewigkeit zu Ewigkeit und dass du unverkennbar du selbst sein wirst, bis hin zur Körperlichkeit. Weil wir Menschen, wir sind nicht nur rein geistig geschaffen. Ja? Diese Welt ist von Gott körperlich, physisch gemacht worden und deshalb wird auch diese Welt erweckt werden. Der ganze Kosmos, Gott denkt nicht nur geistig, Gott denkt ganzheitlich. Ja? Aber die leibliche, physische Erneuerung beginnt mit der geistlichen Erneuerung. Aber am Ende werden wir alle leiblich erneuert werden. Deshalb bin ich überzeugt, dass ich im Himmel Mountainbike fahren darf. Nicht im Himmel, nur auf der neuen Erde. In diesem neuen Kosmos. Ja, das ist eine Neuauflage, eine physische Neuauflage. Bin ich überzeugt. Vom Kosmos. Ja, also das ist jetzt so Kapitel 20 und weiß ich, ob ihr mit dem tausendjährigen Reich irgendwelche Gedanken verbindet, irgendwelche Diskussionen schon mal hattet, ob das jetzt irgendwie spürbar dem widerspricht, was ihr bis jetzt gehört habt. Weiß nicht, wie geht's euch damit? Oder seid ihr da relativ entspannt, weil ihr bei dem Thema noch gar nicht so drin wart, noch nie heiß gelaufen seid?
Die Auslegungen gehört von
ja.
Rewele.
Genau, Prämillennialismus ist sicher die üblichste, mit der sind wir sicher am vertrautesten, in einer ihrer Spielarten. Da gibt es wirklich verschiedene Spielarten und das denke ich auch, dass das unser normales Gepräge ist. Ja. Ich weiß nicht, manche kennen vielleicht noch dieses Panorama, das prophetische Panorama, wie heißt es? Biblisches Panorama über die Prophetie und Zukunft. Ja, genau. Das ist zum Beispiel, ich glaube, dispensationalistisch geprägt. Ja.
Also ich merke, ich habe überhaupt keine Lehre zu diesem Thema.
Ja.
Wenn ich mich mit meinen Eltern unterhalte, dann merke ich, da war so eine Zeit, da hat man ganz viel. Aber ich kriege da nichts dazu gesagt eigentlich.
Interessant.
Und eigentlich ist die Zeit fortgeschritten und nichts.
Das ist echt spannend, weil es gab Jahre, wo man unter Christen dieses Thema unglaublich heiß diskutiert hat. Heute hört man auch kaum noch Predigten zum Thema Zukunft. Wir sind als Christenheit auch unglaublich auf die Gegenwart konzentriert derzeit. Also die Diesseits-Bedeutung des Glaubens wird in unserer Literatur, in unseren Predigten am meisten betont. Was bringt der Glaube mir heute und hier? Das ist die große Betonung heutzutage. Die Jenseits-Bedeutung unseres Glaubens ist etwas vernachlässigt worden. Ich finde, in meiner Kindheit war die zu stark da. Ich bin zum Glauben gekommen, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Oh, natürlich will ich sie bei Gott verbringen, also bekehre ich mich. Also das war damals noch sehr stark, so diese Angstmacher ein bisschen auch. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Ja? Aber da hat man ganz stark im Blick gehabt, Christus wird wiederkommen. Das hat man in den letzten 50 Jahren relativ verloren. Ja? Und heute hört man kaum noch Predigten dazu, dass es alles auf ein Ende hingeht und dass es vor allem über das Ende hinausgeht. Wir müssen nicht alles, auch als Christen, nicht alles für hier und heute erwarten. Finde ich sehr entspannend. Aber das könnte erklären, warum du auch da keine Gegenüber findest, groß, und keine Lehre hörst zu dem Thema. Kompromittierte, genau. Das ist ja auch die Macht der Verführung ganz stark hier. Der Kampf, der hier stattfindet, ihr Lieben, der hier so makaber beschrieben ist, so physisch beschrieben wird, ist eigentlich ein Kampf der Lehre, der Kampf der Wahrheit. Das Schwert aus dem Munde von Christus ist das Wort Gottes. Und die Frösche aus den Rachen der falschen Dreieinigkeit, das sind ihr Lehren, würde ich das so deute ich das. Also ich glaube, das Ganze wird ganz stark ein Kampf sein am Ende von Wahrheit und Unwahrheit, Fake und Fakt. Ja? Und da sind wir heute ganz, ganz stark drin. Ja? Dass du irgendwann auch überhaupt kein Recht mehr haben wirst, deinen Glauben zu vertreten. Und du ohne Grund. Also ich finde, wir sind schon in Zeiten drin, wo das sehr dem entgegenkommt. Ich glaube, wir sind mitten in diesem Kampf drin. Ich habe das Gefühl, Christus kann jederzeit kommen, weil dieser Kampf tobt. Und das ist kein Kampf, wo wir alle tot umfallen, sondern wo die Kirche kompromittiert wird, auch durch falsche Lehre oder auch durch das, uns ist gar nicht mehr erlaubt, zu glauben, was wir glauben, zu sagen, was wir denken. Das wird mehr und mehr verboten sein, ihr Lieben. Das wird dann im Sinne der Antidiskriminierung und so weiter, werden wir. Und ich glaube, das braucht mir keine Angst machen, das ist für mich sogar ein Hoffnungszeichen. Wenn es so ist, Herr, dann wirst du offenbar bald kommen. Dann wirst du bald kommen, wenn für den Glauben kein Raum mehr ist. Und trotzdem predige ich Christus fröhlich. Ja? Und bete darum, dass er noch viel Raum bekommt und freue mich über alle Aufbrüche, die da sind. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen in immer engere Zeiten. Für den Glauben.
Ja, auch davor hat der Jesus schon immer gewarnt und hat gesagt, dass viele in seinem Namen kommen werden.
Genau.
Ich persönlich kann einfach auch nur immer dafür beten, um wirklich Weisheit und weil das, wie du das jetzt eben schon beschrieben hast, es ist sehr offensichtlich, es kommen immer mehr so, die sich dort in diese Materie reinbegeben, das also auch nach außen bringen und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was man dort hört, was man gesagt bekommt.
Ja.
Immer wieder sich tatsächlich, versuche ich das auch, mich Wort in der Bibel zu berufen und vor allem auch das, was Jesus uns mitgegeben hat.
Bevor ich zu Christine komme, dazu ein Kommentar noch. Wie wehren wir uns gegen alle Irrlehren dieser Welt? Indem wir gegen die Irrlehren kämpfen und sie überall versuchen zu finden und zu definieren und nur noch warnend herumgehen? Nein, das lernen wir von der Polizei, die uns lehrt, wie man Falschgeld entdeckt. Wenn du ausgebildet wirst, um Falschgeld zu erkennen, dann wirst du nicht mit den falschen Banknoten vertraut gemacht, sondern mit den echten Banknoten, mit der Wahrheit, mit dem Fact. Das heißt, je mehr wir vertraut sind mit der Wahrheit, mit Jesus, desto mehr erkennen wir das, was dem nicht entspricht. Das heißt, unser Ruf ist nicht, überall die Lüge aufzudecken und warnen. Und ihr Lieben, manchmal auf Facebook wird mir echt übel, auch wie Christen da teilweise in alle Richtungen alles schießen und besser wissen und so. Ihr Lieben, das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist, die Wahrheit zu essen, an der Wahrheit zu bleiben, Jesus zu lieben, und dann werde ich automatisch auch das erkennen, was dem nicht entspricht. Das darf man auch mal benennen. Aber wir müssen aufpassen, worauf unser großer Fokus geht. Ganz, 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 ganz gefährlich ist das, dass wenn wir uns zu sehr auf die Gefahren konzentrieren, dann geben wir dem Feind viel zu viel Ehre. Fröhlich auf das Wahre fokussieren und das Wahre fröhlich verkündigen und predigen. Also Falschgeld entdeckst du, indem du umso mehr vertraut bist mit dem echten Geld.
Ich treffe immer wieder auf Romas, wo ordne ich denn ein? In dem Thema sind die sehr sicher, ich halte da immer meine Klappe, da ziehe ich lieber was von Jesus.
Ja, ja. Die Zeugen Jehovas, die haben natürlich ihre ganz eigene, auch sehr definierte Sicht der Dinge, die Offenbarung ja auch in vieler Hinsicht sehr, sehr wortwörtlich lesen, die auch von diesen 144.000 ausgehen. Die sagen jetzt nicht, dass alle Geretteten diese 144.000 sind, sondern das sind die auf Erden mit Christus herrschen werden. Ja, und die haben da auch ein ganz genaues System. Und das Ziel ist einerseits natürlich, gerettet zu werden, aber andererseits auch mit Christus zu herrschen. Und dafür musst du gewisse Werke tun. Die lesen das alles sehr, sehr wortwörtlich und auch aus einem sehr gesetzlichen Habitus heraus. Also du musst halt gewisse Regeln einhalten, dann bist du dabei. Und die lesen das tausendjährige Reich auch irdisch. Das ist ein irdisches tausendjähriges Reich, wo dann die 144.000 mit Christus regieren werden. Da muss ich meine Hausaufgabe nochmal machen, das muss ich nochmal schauen, ob sie sich da zum Prämillennialismus irgendwo einordnen lassen, wobei die eine ganz eigene Kategorie sind, weil die ja nicht mit uns d'accord sind über die Definition von dem, wer Christus ist. Ja? Also das ist ja das Problem, dass die Zeugen Jehovas Christus ja nicht als Gott anerkennen und schon auch als den, durch den Gott Heil bringt, das schon. Ja, das sagen sie schon, das ist ganz spannend. Aber da bin ich jetzt kein Fachmann für die Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, ob da unter euch jemand ist, der mit denen da mehr zu tun hat.
An der Tür, mit dem, wo mir dann eine von den Zeugen Jehovas erklärt hat, dass wenn man ihre Tochter sieht, man ja auch ein Stück weit von ihr sieht. Wobei ich dann schon widersprochen habe, das ist nicht das Gleiche. Also wenn Jesus sagt, diese Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater.
Ja.
Wer ihre Tochter sieht, der sieht sich sie.
Ja.
Da war ich einfach nicht einer Meinung mit
ihr. Ja. Ja, also die sind dafür geschult natürlich, das nicht glauben zu dürfen, dass Jesus wirklich den Vater widerspiegelt und mit dem Vater eins ist. Das ist eine Art Adoptivsohn oder was, also das können sie schon erklären, aber dann sind manche Texte auch umgeschrieben. Da müsste man mit ihnen die Texte selber lesen. Und ich finde gerade die Offenbarung argumentiert ja sehr, sehr stark für die Gleichstellung Jesu mit Gott. Ja? Dass das im Neuen Testament oftmals nicht ganz so deutlich rüberkommt, das kann man schon sehen. Also, weil es wird ein Unterschied gemacht zwischen Gott und Jesus oder dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es wird immer ein Unterschied gemacht auch. Und trotzdem, finde ich, ist der Befund stark und groß genug, gerade in Offenbarung auch, der uns bestätigt, in Jesus Gott zu sehen. Und Johannes Evangelium wäre eigentlich der nächste Text, der das ganz, ganz stark bestätigt.
Ich hätte noch eine ganz
zwar zum Kapitel 20, Vers 15, der nicht im Buch des Lebens stand, wurde in den See ins Feuer geworfen. Also das ist mir schon begegnet, dass Leute darüber diskutieren, ob es so eine Altversöhnung gibt. Also was, ob die Leute dann, so wie es da steht, ob das Wort Gottes ist, dass man dann so immer da ist oder Gott mal so. Kannst du dazu was sagen? Ich kann auch keine Meinung dazu.
Ja, das ist eine, die Allversöhnungslehre, die sagt eben, besagt, dass Christus mit seinem Frieden, mit seinem Heil am Ende sich durchsetzen wird und dass er am Ende alles mit sich versöhnen wird. Und dann kommst du um eine Art Fegefeuer oder um eine Art Zwischenstation nicht herum, wo dann Leute nochmal zur Besinnung kommen und so weiter. Es gibt auch so Soft-Versionen von der Allversöhnung auch inzwischen in evangelikalen christlichen Kreisen, die ganz stark von der Liebe Gottes ausgehen und sagen, am Ende wird sich die Liebe durchsetzen. Da gibt es ein paar ganz spannende Geschichten. Aber ich finde, dass du auch von dem hier, von dem Dualismus, von diesem klaren Entweder-Oder, nicht anders denken kannst. Also die Schrift erlaubt mir persönlich nicht. Also es gibt Stellen, die lassen vielleicht auch, die nähren diesen Allversöhnungsglauben. Aber dann gibt es wieder so viele andere Stellen, die sagen mir ganz eindeutig, dass es gibt ein Entweder-Oder. Und wer hier heißt es, wer im Buch des Lebens drin ist, der wird gerettet, wer nicht. Es gibt, was ist in diesem Buch des Lebens? Das sind die aus Gottes Sicht 144.000. Er hat Buch geschrieben, er weiß genau, wer erlöst ist. Und die er kennt, die werden gerettet. Die er nicht im Buch hat, über die er keinen Eintrag hat, weil er bei ihnen keine Evidenz ihres Glaubens gesehen hat, weil sie sich nicht an seinem Heil festgemacht haben, weil sie sich nicht haben zur Buße rufen lassen, durch alle Gerichte hindurch, die werden am Ende endgültig gerichtet. Und um dieses endgültige Gericht kommen wir nicht herum. Aber ich bin weit davon entfernt, jetzt die Hölle, ein Höllenszenario jetzt hier aufzubauen. Das sind immer noch Bilder hier. Auch wenn Jesus von Gehenna spricht, von Hölle, hat er auch ein Bild aufgegriffen. Wie das genau sein wird, wissen wir nicht. Und ich bin weit davon entfernt, da auch mehr zu sagen, als uns die Bibel verrät. Aber eine gewisse Endgültigkeit in der Verdammnis, im Gericht, kriegen wir nicht raus aus der Schrift. So leid es mir tut. Er lädt ein. Genau. 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 Natürlich könntest du dann fragen, die Frage kommt regelmäßig, was ist mit denen, die das nicht besser wussten? Ja, und da glaube ich immer noch an einen gerechten Gott. Das traue ich Jesus zu, dass er da wirklich gerecht ist. Und wem viel gegeben ist, dem wird viel abverlangt werden, sagt die Bibel. Wem wenig gegeben ist, dem wird wenig abverlangt werden. Und ich glaube, dass Gott das nicht alles über einen Kamm schert. Ja, er ist gerecht.
Auch eine Diskussion mit einer Freundin, die meinte, die armen Kinder, die das nicht als Staatsreligion haben und nicht so mitbekommen. Und dann habe ich mir das auch noch überlegt. Dann dachte ich, ja, Gott liebt die aber noch mehr, als wir das tun. Und er hat da auch eine Lösung.
Er hat seine Wege. Eine, das ist etwas, wo uns die Schrift nicht sehr viel darüber verrät, aber es gibt gewisse Anhaltspunkte. Zum Beispiel die Frage ist ja, wie geht Gott mit den Gläubigen im Alten Testament um? Ich glaube daran, dass ein Abraham durch Jesus gerettet wird. Weil es gibt nur einen Preis, den Gott je gezahlt hat, um Menschen in den Himmel zu bringen oder zu retten. Und das war Christus. Abraham hat den Namen Jesu nie gekannt. Aber er hat Gott zu dem Maß geglaubt und vertraut, wie er es wusste. Und diesen Glauben hat Gott gerechnet. Das war dann Gottes Mathematik. Den hat er zur Gerechtigkeit gerechnet. Allerdings schon im Vorschuss oder sozusagen ja, wartend auf den Preis, der letztendlich dann durch Jesus gezahlt werden wird. Und hat ihm das nachträglich sozusagen zugerechnet. Ich glaube, dass Abraham im Himmel ist. Erlöst durch Jesus Christus. Obwohl Abraham den Namen Jesu nie gehört hat. So, und das traue ich zum Beispiel analog auch Gott zu, dass er das bei Menschen tut, die den Namen Jesu nie gehört haben, aber wo er auf ihr Maß runterkommt und weiß, was er ihnen abverlangen kann, weil Gott offenbart sich. Gott lässt sich nicht unoffenbart. Und wenn sie die Bibel nicht haben und andere Wege, dann weiß ich, dass Gott auch andere Wege findet. Aber er will, dass wir missionieren. Er will, dass wir gehen. Er will, dass die Botschaft in alle Welt getragen wird. Das ist ein Missionsauftrag, um den kommen wir nicht herum. Aber letztendlich glaube ich, dass Gott gerecht sein wird. Aber das ist auch etwas spannend, weil du dazu relativ wenig biblische Grundlage hast, um das wasserdicht zu vertreten. Also, dass das natürlich viele Räume, viele Fragen mit sich bringt, gar keine Frage. Wisst ihr was? Ich könnte sogar mit dem leben, wenn das Ganze prämillennialistisch ausgeht nachher. Also wenn Christus wirklich wiederkommt und wir dann noch mit ihm regieren. Ich habe nichts dagegen, ihr Lieben. Ja, es ist ja nicht so, als ob ich sage, bloß nicht. Das ist ja nicht, ist ja kein Schreckensszenario. Ich kann es mir nur nicht vorstellen von dem, wie ich die Schrift lese. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Meine Entspannung allerdings regt manche Freunde auf, die da nicht so entspannt sind. Das ist das Problem. Ich bin da bei dieser Sicht. Ich gehöre zu denen, die da eine relativ entspannte Sicht haben, die sich gern überraschen lassen. Es gibt andere Theologen oder auch manche, wir haben auch bei uns in der Gemeindeleitung da schon manche heiße Diskussionen gehabt und meine Brüder haben sich mitunter nicht ganz so leicht getan mit meiner entspannten Position, die es halt anders wussten als ich. Und das ist, da merke ich, es ist eine Generation von Christen auch, die jetzt vielleicht vor 30, 40 Jahren zum Glauben kamen, für die ist dieses Thema unglaublich wichtig. Für viele heute ist das nicht mehr so. Ich glaube, wir sind alle eher so im Modus, wir lassen uns gerne überraschen. Ne? Ja? Nehme ich an, oder? Weiß nicht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es wär auch exegetisch eigenartig für mich, wenn ich da wird eine Lehre aufgebaut vom tausendjährigen Reich, nur auf ein Kapitel der Bibel hin. Und noch dazu auf die Offenbarung, die so heikel auszulegen ist, würde ich sagen, ich würde ja schon bei anderen Dingen, würde ich sagen, baue keine Lehre auf eine Aussage. Schau, dass du eine biblische Lehre immer auch gut fundierst. Und je mehr Fundament du hast, desto lauter kannst du es posaunen. Aber auf so ein Kapitel, so ein Riesending aufzubauen, finde ich sehr, sehr heikel. Das ist der einzige Text, der das sagt. Also braucht es ganz viel Demut. Ganz viel Demut. Baue nie eine Lehre auf 1, 2, 3 Verse aus einem Kapitel auf. Eine hermeneutische Grundregel.
Ja. Was mir dann noch kommt, ich meine, vor 30, 40 Jahren war einfach das tausendjährige Reich, das auf der Erde errichtet werden sollte.
Ja, ja. Das Dritte Reich. Das ist auch im Gegenteil ja. Dazu gewesen. Kann sein, ja.
Ich meine, da war einfach dieser Begriff ja auch, ja. Also mit diesem Weltlichen, also ganz
ja.
Alt
ja.
In Blick genommen.
Ja. Das ist das Dritte Reich natürlich, ihr Lieben, also es war ja auch diabolisch. Also du kannst das Dritte Reich eigentlich nur als diabolisch bezeichnen. Da würde ich diese Szenarien sehr stark wiedererkennen auch. Genauso wie der Kommunismus eigentlich auch nur diabolisch verständlich ist. Ja? Aber gerade Hitler mit dieser falschen Kirche, die er aufgebaut hat, das war eigentlich hätte Jesus da wiederkommen müssen. Das war ja schon die Szene, das Szenario. Es war alles da.
Vor allem, was dann damals, glaube ich, auch eine ganz große Rolle gespielt hat, gerade nach dem Krieg wurde der Staat Israel wieder gegründet.
Auch das?
Und man dachte, nach 40 Jahren ist alles vorbei.
Genau, das stimmt auch.
Das ist, glaube ich, so eine
Das stimmt.
Die Staatengründung Israels.
Ja.
Das war, glaube ich, so ein ganz zentrales Element.
Das war sehr markant. Das stimmt. Ja. Ja, nee, rund um diese Endzeitlehren gibt es ganz, ganz spannende Erwartungen, bis dahin, dass manche glauben, der Tempel wird wieder aufgebaut werden und so und Jesus wird im Tempel regieren. Ich glaube das nicht. Aber wenn es so sein sollte, der Herr ist Herr der Geschichte, er weiß, was er tut. Eins weiß ich aber, ich erwarte seine Wiederkunft. Darauf will ich vorbereitet sein. Und alles, was wir bis jetzt gelesen haben, war völlig frei von dieser Diskussion. Das war eigentlich alles da relativ klar. Alles geht hin auf sein Kommen. Herr Jesus, wir danken dir für diese Einblicke in dein Wort, in diese Bilder, die du uns zumutest. und uns auch schenkst. Und wir danken dir, dass es uns auch herausfordert, manches bewusster anzuschauen, zu durchdenken. Aber vor allem, Herr, danken wir dir, dass du uns bestärkst in dem, was wir wissen und glauben, was uns ausmacht. Du bestärkst uns in unserem Wissen über dich, dass du der Bräutigam bist, der liebevoll seine Braut nach Hause führt. Dass du der mächtige Herrscher bist, der das letzte Wort haben wird in dieser Welt. Herr Jesus, was kann es eine bessere Perspektive geben, als dass du das letzte Wort haben wirst? Du bist der, der auch richten wird, der Gerechtigkeit schaffen wird. Auch das ist tröstlich, Herr Jesus. Wir wissen, dass du größer und stärker bist als alle bösen Mächte dieser Welt. Sei es der Satan selbst, den wir gerne auch an dieser Stelle daran erinnern, dass er vor dir ein besiegter Feind ist. Und seien es diese beiden Tiere, diese antichristliche Realität oder auch dieser falsche Geist. Herr Jesus, all das sind besiegte Feinde vor dir. Und wir danken dir dafür. Das ist jetzt schon Wahrheit und Realität. Und doch haben wir auch gesagt bekommen, dass du die Feinde eins nach dem anderen besiegen wirst und dass sich das auch mit deiner Wiederkunft verbindet. Und so wollen wir einfach auch gespannt sein, Herr, wie du es dann tust. Aber wir danken dir, dass du uns bestärkst darin, dass der Feind ausgespielt hat und dass es ein Ende haben wird mit ihm. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dieser Gewissheit unterwegs sein dürfen, dass wir in deiner Wahrheit leben dürfen. Herr, lehre uns, in deiner Wahrheit zu leben, von deiner Wahrheit uns zu nähren, von deiner Liebe uns zu nähren, von dir, Herr Jesus, dich mit allem, was wir sind und haben, zu lieben. Und danke, dass wir dann auch hassen werden, was du hast, dass wir dann auch ablehnen werden, was du ablehnst. Aber Herr Jesus, hilf, dass wir einen richtigen Fokus haben. Fokus auf dich, dich vor Augen haben, Herr Jesus. Und das möchten wir auch heute Morgen mitnehmen aus dieser Einheit, aus diesen Beobachtungen. Und wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen auf das Finale, das wir uns heute Abend anschauen, wo alles gut sein wird und du alles in allem. Darauf freuen wir uns, Herr Jesus. Und wir danken dir aber auch für den Tag, den du uns jetzt noch hier schenkst, dass wir die Sonne genießen dürfen, die Schönheit. Und so vertrauen wir uns dir an und möchten das mit dir gemeinsam genießen. Amen.